Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlow. Zu Gast ist
der Journalist und Jurist Heribert Brandl, der vor allem für die Süddeutsche Zeitung schreibt. Herr Brandl, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Ich grüße Sie auch ganz herzlich.
Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Bergkarabach, es soll eine Waffenruhe geben und substanzielle Verhandlungen. Wir wollen ja hier in der kommenden Stunde den Tag sortieren. Mein Gedanke war, schön, dass es das gibt, eine gute Nachricht vielleicht, aber man traut dem Ganzen nicht, dass es doch tatsächlich zu substanziellen Verhandlungen kommt. Dieser Konflikt ist ja Jahrzehnte alt.
Der Konflikt ist tatsächlich Jahrzehnte alt, aber zunächst überwiegt tatsächlich die Freude. Man hat ja das Gefühl, die Welt strotzt nicht gerade vor guten Nachrichten in diesen Wochen und in diesen Monaten. Dann ist die Nachricht, hier ist eine Waffenruhe zustande gekommen, ziemlich überraschend, die vielleicht der Einstieg in Friedensverhandlungen ist, der erste Schritt, Friedensverhandlungen unter Führung der OSZE. Und der Konflikt ist ja schon ziemlich aufgeladen. Der Konflikt tobt ja seit dem Ende der UdSSR. Der Konflikt spielt sich ab zwischen zwei ehemaligen Sowjetrepubliken und der völkerrechtliche Status von Bergkarabach ist tatsächlich sehr kompliziert. Und im Hintergrund sind große Mächte. Russland, Putin hat gute Beziehungen zu beiden Konfliktparteien. Die Türkei steht hinter Aserbaidschan. Und man muss ja sehen, da spielen große historische Konflikte im Hintergrund eine Rolle. Der Armenien-Konflikt.
Die Armenier, ja.
Bis heute anerkennt die Türkei nicht den Völkermord an den Armeniern im Ersten Weltkrieg. Bis heute leugnet die Türkei diesen Völkermord. All das ist der Hintergrund für diesen Konflikt, der dort tobt. Wenn er befriedet werden kann, wäre das ein großer Schritt, ein großer, friedlicher, wichtiger Schritt.
Bergkarabach ist ein Thema, das den heutigen Mittag, den heutigen Tag dominiert. Und viele weitere, die besprechen wir hier gleich. Wir haben heute die Zahl 4.721, die ein Stück weit die politische Diskussion mitdominiert. Das ist die Zahl der neuen Corona-Infektionen. Die Stadt Köln hat jetzt auch diese 50 Neuinfektionen pro 100.000 überschritten. Es gab eine Gesprächsrunde der Kanzlerin mit den Großstädten und das hier hat Angela Merkel danach gesagt.
Wir alle spüren ja, dass die Großstädte, die Ballungsräume jetzt der Schauplatz sind, an dem sich zeigt, ob wir die Pandemie in Deutschland unter Kontrolle halten können, so wie uns das jetzt ja monatelang gelungen ist, oder ob uns diese Kontrolle entgleitet.
Und zwei Mittel, um die Kontrolle wiederzubekommen, sind gerade zum Beispiel Sperrstunden oder, ein schönes Wort, Beherbergungsverbote. Das betrifft vor allem die Berliner, die gerade nach Brandenburg wollen. Jetzt gibt es nicht wenige, die sagen, das ist Unfug, das bringt nichts. Übertreiben wir es damit?
Ich halte diese Regelung des Beherbergungsverbotes, man hat Schwierigkeiten, das Wort zu sagen.
Sehr lang.
Ich halte es für eine Gaga-Regelung, ehrlich gesagt. Man muss darauf achten, wenn es jetzt darum geht, einen richtigen Weg für die Corona-Bekämpfung im Herbst und Winter zu finden. Einen Weg zu finden, der zwischen Alarmismus einerseits und Abstumpfung andererseits verläuft. Für mich hat dieses Beherbergungsverbot, dieses Verbot für Berliner, für Leute aus anderen sogenannten inländischen Risikogebieten in München und sonst wo zu übernachten, etwas sehr Seltsames. Es ist ein Rückfall in Klein- und Kleinststaaterei. Ich weiß auch nicht, warum es der Corona-Bekämpfung dienen soll. Der thüringische Ministerpräsident Ramelow sagt mit Recht, die Leute, die infiziert sind, die sind in Quarantäne. Die reisen ja nicht, die dürfen nicht reisen. Die sind 14 Tage in Quarantäne. Und warum sollen die anderen nicht reisen? Hier wird eine Art von Aufregung erzeugt, die ungut ist. Und vor allem fürchte ich, dass die Einhaltung dieser Geschichten leidet.
Die Akzeptanz.
Die Akzeptanz, ähnlich wie es ja bei den Meldezetteln in den Restaurants ist, gegen die ich nichts habe, die vielleicht wichtig sind, um die Infektionsketten nachzuvollziehen. Aber wenn ich hier Bußgelder von erheblicher Höhe, Mindestbußgeld 50 Euro, es soll ja bis 1000 Euro gehen, wenn ich so einen Zettel falsch ausfülle, weil ich vielleicht Angst habe, dass mit meinen Daten Unfug getrieben wird, was ja laufend vorkommt. Aber ich kann ja diese Anforderungen gar nicht richtig umsetzen. Wie soll das gehen? Soll der Wirt künftig den Personalausweis verlangen? bin ich erstmal verpflichtet, immer den Personalausweis dabei zu haben. Soll der Wirt, soll der Friseur den einsehen? Soll er dann möglicherweise selber den Zettel richtig ausfüllen? Soll er gleich die 100 oder 150 Euro mit abkassieren? Soll der Wirt dann sagen, 50 Euro Bußgeld plus Currywurst mit Pommes, 4,50 macht 54,50. Es ist gut gemeint, aber ich denke, bloß gut gemeint reicht bei der Corona-Bekämpfung nicht. Man muss wirklich überlegen, was ist durchsetzbar, was stößt auf Akzeptanz, und unsinnige Regelungen stoßen nicht auf Akzeptanz.
Sperrstunden zum Beispiel stoßen ja auch nicht zwangsläufig auf Akzeptanz. In Hessen haben schon einige Gastwirte angekündigt, sie wollen klagen gegen eine Sperrstunde von 23 Uhr. Und wir sehen es ja auch an vielen anderen Fronten, dass sich der Widerspruch vergrößert.
Es ist ja schön, dass sich der Widerspruch vergrößert.
Es muss ja auch sein.
Es muss sein, und das nennt man Rechtsstaat im Übrigen, dass ich klagen kann und dass die Gerichte sagen, das ist verhältnismäßig und das ist nicht verhältnismäßig. Das wirklich wichtige Wort in der Corona-Bekämpfung heißt Verhältnismäßigkeit. Es gilt, falsche Radikalitäten genauso zu vermeiden wie falsche Lockerungen. Und das Wort von der Verhältnismäßigkeit ist kein Klingelwort. Es ist das zentrale Wort des Rechtsstaats und es muss das zentrale Wort bei allen Corona-Maßnahmen werden. Es ist noch nicht so, und dafür sind die Gerichte da. Die müssen die Verhältnismäßigkeit entscheiden.
Aber es sind natürlich auch die Länder diejenigen, die erst einmal die Verhältnisse bestimmen, weil sie den Takt vorgeben. Und wir haben es eingangs schon erwähnt, wir haben ja gerade, wir haben schon immer 16 Bundesländer, aber wir haben auch da eine breite Diskussion, ob wir nicht vielleicht zu viele Regelungen haben. Es gibt jetzt schon den Gedanken, dass sich der Bund den Infektionsschutz stärker zu eigen machen müsste.
Nun ja, ich hoffe schon auf eine vernünftige Besinnung der Länder. Bei den Gesprächen der Bundeskanzlerin, wir haben gerade eingespielt, wie sie sich geäußert hat, das Durcheinander bei den Reiseregelungen und bei den Beherbergungsverboten, das hätte ich auch ohne Videokonferenzen und ohne die Koordination und ohne die Videokonferenzen haben können. Das ist ein Wirrwarr. Den Wirrwarr muss man beseitigen. Man muss die Regelungen schnell kapierbar machen. Das muss jeder wissen, ohne dass er lang nachblättert, was gilt und was nicht gilt. Man muss sagen, der Wirrwarr hat auch damit zu tun und diese seltsame Konkurrenz der Bundesländer, dass wir im nächsten Jahr 6 Landtagswahlen haben.
Sie glauben, das spielt eine Rolle damit ein?
Wir haben Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt, in Berlin, in MacPom, und wir haben Bundestagswahlen. Das spielt natürlich eine Rolle. Glauben Sie, dass Söder, ohne dass er im Wahlkampf eine Rolle spielen will, auch im CDU-CSU-Kanzlerkandidatenstreit sich so benehmen würde, wie er sich benimmt? Diese Konkurrenz Söder-Laschet spielt eine Rolle bei der Art und Weise, wie über Corona diskutiert und welche Regelungen da den Leuten vorgehalten werden. Und diese Art des Wettlaufs hin zu größeren Beschränkungen oder hin zu größeren Lockerungen ist von Übel, weil es die Akzeptanz dieser Regelungen stört und vielleicht zerstört. Und das würde ich für einen großen Rückschlag im Kampf gegen die Pandemie halten.
Herbert Brandl, heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herr Brandl, es sind noch knapp 3 Wochen bis zur US-Wahl und Donald Trump scheint das Tempo anzuziehen, was Provokationen angeht, was Anschuldigungen angeht, was aber auch Inszenierungen angeht. Natürlich ganz wichtig, Anfang der Woche, als er aus dem Krankenhaus entlassen worden ist, da hat er Folgendes hier über das Coronavirus gesagt.
Don't let it dominate your lives. Get out there, be careful. We have the best medicines in the world and it all happened very shortly and they're all getting approved and the vaccines are coming momentarily.
Die beste Medizin, die Impfungen kommen jetzt sofort. Und weil er sich so sicher scheint oder das zumindest nach außen vorgibt, will er gleich heute im Weißen Haus eine große Veranstaltung machen vor 2000 Leuten. Jetzt ist die Frage, diese Inszenierung von Macht im Weißen Haus, das ist ja schon Teil der politischen Botschaft, auch zu sagen, ich stehe eigentlich über allem. Mein Eindruck ist, es ist ihm eigentlich mittlerweile egal, ob er auch die Wechselwähler noch ansprechen kann. Es geht ihm nur noch darum, vor seiner Basis sich zu vergewissern, dass man selber recht hat.
Es ist wohl so, aber ob die Basis reicht, das wage ich sehr zu bezweifeln. Er hat ja lange Zeit, jetzt brechen die Werte gerade sehr ein, weil das Publikum offensichtlich diese Corona-Show nicht unbedingt gutiert. Aber er war ja wie festgezurrt auf 40%, und das war wohl so, weil seine Basis, weil die Unterstützer sich komme, was da wolle, zu ihm gehalten haben. Ich denke, sie sagen, Er macht jetzt ein noch größeres Tempo in der Art und Weise der Inszenierung. Ich frage mich, kann man eigentlich das Tempo noch steigern? Wir erleben ja seit Beginn dieser Präsidentschaft eine Abfolge von wirklichen Irrwitzigkeiten. Der Kollege Kister schreibt heute in der Süddeutschen Zeitung im Leitartikel, das Ganze sieht aus wie Cäsarenwahn im vorletzten Stadium. Und genau so ist es. Der Mann ja erinnert ja an den Kaiser Nero im alten Rom 2000 Jahre später. Und manchmal hat man das Gefühl, dem Nero wird nachgesagt, er hat Rom abgebrannt. Und der Trump, wenn so weitermacht, brennt Amerika ab in der Art und Weise, wie er die Konflikte schürt, wie er Feindschaft sät, wie er den Hang zum Autoritarismus immer noch steigert, wie er den Rechtsradikalismus Futter gibt. Es ist ja unglaublich. Man konnte sicherlich nicht vorstellen, dass ein US-Präsident so agiert, und er hat die Würde des Präsidentenamts schwer beschädigt. Und das Ansehen Amerikas ist in der ganzen Welt brutal gesunken. Aber es wird dann oft gesagt, es sei das Ende des amerikanischen Zeitalters mit Trump eingeleitet worden. Es kommt darauf an, wie man es definiert. Man muss sehen, Trump steht nach wie vor an der Spitze des größten Militärapparats der Welt. Und wenn man den Militärhaushalt anschaut, atemberaubende 750 Milliarden macht diesen Verteidigungshaushalt aus. Und dann legen wir den Militärhaushalt der europäischen Staaten dagegen. Es sind, glaube ich, 250 oder 260 Milliarden. Da merkt man schon die Ungleichgewichte. Und das Gewicht Amerikas, die Vormachtstellung, beruht nach wie vor auf dem Militär. Wenn es um politische Autorität geht, dann ist die Vormachtstellung vorbei. Aber vielleicht sollten
wir... Die Frage ist ja, ob ihn das überhaupt interessiert, die politische Autorität nach außen hin.
Ihn interessiert seine eigene vermeintliche Autorität und die Art und Weise, wie er meint, gut dazustehen und wie er sich gut inszeniert. Auch seine wirklich unglaubliche China-Politik, seine Anti-China-Politik lebt ja nur von der Pose. Und er schadet ja der eigenen Wirtschaft. Chrysler, glaube ich, fährt mit mehr Autos in China als in den USA. Die Sojabauern haben ihre ganze Produktion umgestellt, die US-Landwirtschaft auf Soja. Die liefert man an den chinesischen Markt. Apple lässt seine iPhones in China konfigurieren. Die Verflechtung ist unglaublich stark. Und was der Trump da anrichtet, ist ein unglaublicher wirtschaftlicher Schaden. Aber die Ökonomie, auch die starke Ökonomie in den USA, ist offensichtlich nicht in der Lage, ihn einzuhegen.
Lassen Sie uns nochmal auf das innenpolitische Klima in den USA zu sprechen kommen. Es wirkt auf mich so, als sei es mittlerweile auch vorstellbar, dass es am Wahltag und danach Gewalt geben wird. Das wäre vor 4 Jahren eigentlich nicht denkbar gewesen. Wenn wir uns mal nochmal 4 Jahre zurückerinnern, da gab es das Duell Obama gegen Mitt Romney. Das war ein, ich nenne es jetzt mal, normaler Konservativer. Es war eigentlich nicht vorstellbar, dass eine von beiden Seiten das Ergebnis anfechten würde und dass es danach zu Ausschreitungen und zu Gewalt kommen würde. Ich kann mir eigentlich, ehrlich gesagt, mittlerweile nicht mehr vorstellen, dass es nicht zu irgendeiner Form von Ausschreitung am Tag nach der Wahl oder in der Nacht der Wahl kommen wird.
Trump hat mit seinen Stellungnahmen und seinen Twittereien in den vergangenen Wochen und Monaten alles dafür getan, auch die rechtsradikale Szene anzuheizen, auch seine eigene, eigentlich selbstverständliche Haltung. Natürlich ist es selbstverständlich, dass ein Demokrat eine Niederlage akzeptieren muss. Schon vorzubereiten, dass eine Niederlage nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Wenn er verliert, dann muss es Betrug sein bei den Briefwahlen. Das alles so vorbereitet zu haben, ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Und viele hierzulande sagen ja, mein Gott, offensichtlich ist die amerikanische Verfassung doch viel schlechter, als wir immer geglaubt haben. Und vor solchen Überheblichkeiten möchte ich dann doch ein bisschen warnen. Die amerikanische Verfassung ist sehr viel älter als die unsere. Unsere hat Fehler, die amerikanische auch. Und ich hoffe doch immer noch, dass die Institutionen so stark sind.
Aber die amerikanische ist schon extrem auf Person fokussiert.
Wir haben halt ein Föderalsystem auf der einen Seite und ein Präsidialsystem auf der anderen Seite. Die Amerikaner werden sich gewiss überlegen, ob man nach diesen furchtbaren Erfahrungen mit Trump, ob man das Präsidialsystem korrigieren muss, ob man an der Verfassung ein bisschen ob man die Verfassung updaten muss.
Aber ist wahrscheinlich unmöglich in diesem aufgeladenen politischen Klima.
Es wird davon abhängen, wie das Wahlergebnis ausschaut. Die Wiederwahl von Trump, eine Wiederwahl von Trump würde von Trump natürlich als Bestätigung all dessen gesehen werden, für was er berüchtigt geworden ist. Von der Feindschaft mit den Vereinten Nationen bis hin zur Frauenverachtung und auch zur Demokratie und zur Rechtsstaatsverachtung. Dann würde man weitere 4 Jahre abwarten müssen und beten.
In knapp 3 Wochen ist die Wahl in den USA. Herr Brandl, Sie haben in Ihrer langen Arbeit für die Süddeutsche Zeitung auch oft über eine mögliche Wahlrechtsreform geschrieben. Jetzt haben CDU, CSU und SPD eine verabschiedet im Bundestag. Die ist aber selbst bei den Regierungsparteien nicht wirklich auf große Begeisterung gestoßen. Uwe Jahn, fasst für uns nochmal den Kern zusammen, was da beschlossen worden ist.
Die Wahlrechtsreform der schwarz-roten Koalition sieht vor, künftig nicht mehr alle Überhangmandate auszugleichen. Überhangmandate entstehen, wenn mehr Abgeordnete einer Partei einen Wahlkreis gewinnen, als dieser Partei nach dem Zweitstimmenergebnis zusteht. Künftig sollen die ersten 3 Überhangmandate nun unausgeglichen bleiben. Davon würden vor allem CDU, CSU und die SPD profitieren. Außerdem soll es, allerdings erst nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr, weniger Wahlkreise geben. 280 statt heute 299.
Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat sich bei der Abstimmung enthalten und er ist der größte Verfechter im Bundestag gewesen für eine Reform, die stattfinden muss. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages sagt, wir wissen nicht, was das bringen wird. Was bringt diese Reform?
Praktisch nichts. Die bringt eine Verschiebung des Problems. Diese Reform ist nicht Fisch noch Fleisch, die ist ein kleines Rumgebastel nach den unendlich langen Debatten. Und ich habe wirklich die Wahlrechtsreform lange begleitet, lange kommentiert. Ist es wirklich der bekannte Spruch, dass der Berg gekreist hat und ein Mäuslein gebiert, den möchte man schon gar nicht mehr zitieren, aber in dem Fall stimmt er ja wirklich. Die Normgröße des Bundestags ist 598 Abgeordnete. Wir haben momentan 709. Wenn man diese Reform anwendet, dann wären es 682. Wenn man also die letzte Wahl von 2017 nach den neuen Regeln berechnet.
Könnte man jetzt sagen, ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
27. Aber es ist lächerlich für diese lange Zeit der Diskussion, für die Größe des Problems. Man muss ja sehen, Wahltage, um es mal ein bisschen pathetisch zu sagen, Wahltage sind die Geburtstage der Demokratie. Und wenn man Geburtstage auf so dürftiger und unzureichender Grundlage feiert und vollzieht, ist es einfach ein Schaden für die Demokratie. Diese Rechnereien, es hört sich alles schön an. Der Kollege hat es vorhin wunderbar erklärt, wie das Ganze funktionieren soll. Das personalisierte Verhältniswahlrecht, wie wir es haben, leidet wirklich daran, dass wir zu viele Wahlkreise haben. Wir haben 299 Wahlkreise. Jetzt werden dann ein paar weggestrichen, abgespeckt. Man muss sie wahrscheinlich drastisch reduzieren, um die ganzen Nachteile des gegenwärtigen Wahlsystems auszugleichen.
Aber das wäre ja auch nicht fair für diejenigen Parteien, die vor allem die Direktmandate gewinnen. Also zum Beispiel ist ja die CSU eine Partei, die sich dagegen wehrt, weil sie eben in Bayern alle Direktmandate gewinnt.
Es geht schlichtweg um das Verhältnis Liste und Stimmkreismandat. Das ordentlich hinzukriegen, ist die große Kunst und dafür gibt es Vorschläge. Die CDU, CSU und die SPD, vor allem die CDU, CSU und hier vor allem die CSU, haben alle Vorschläge, die vernünftig sind und die von den Experten ausgepackt und durchdiskutiert und durchgerechnet wurden, abgelehnt, weil sie da Nachteile erleiden. Und es geht um die Demokratie. Es geht nicht darum, ob die CSU jetzt 1 oder 2 Abgeordnete mehr hat und ob Ausgleichsmandate hin und her geschoben werden.
Ja, bei der CSU und den anderen Parteien geht es ja im Endeffekt um Machtpolitik.
Ja, und dahinter steht, wie funktioniert eine Demokratie ordentlich? Und da müssen Parteien gemeinsam anpacken und anziehen, dass man nach all dieser Zeit eine umstrittene Reform hinkriegt. Schon das Abstimmungsergebnis zeigt ja, dass es so nicht geht. 362 gegen 281 Stimmen, das ist keine Reform, auf der man eine Bundestagswahl, auf der man die Machtverteilung aufbauen kann. Man braucht hier einen möglichst großen Konsens der Parteien. Und diesmal war es nicht so. Jetzt soll für die übernächste Bundestagswahl eine wirkliche Reform, die diesen Namen verdient, gemacht wird. Und ich kann nur hoffen, dass es so ist.
In dieser Woche hat Jens Spahn eine Idee für eine Pflegereform vorgestellt. Denn Pflege, das ist ein Thema, was immer mehr Menschen betrifft. Wir werden als Gesellschaft älter. Wir suchen händeringend nach Pflegekräften. Es führt viele Familien an den Rand des Ruins oder sogar in den Ruin. Folgendes hat der Bundesgesundheitsminister gesagt.
Pflege ist für die Betroffenen und die Angehörigen immer belastend. Was wir können, ist als Gesellschaft, als Solidargemeinschaft bestmöglich Unterstützung geben in dieser schwierigen Situation, aber eben auch durch finanzielle Hilfe und Unterstützung.
Und das sind drei Punkte. Einmal, der Eigenanteil für stationäre Pflege soll gedeckelt werden bei 700 Euro im Monat und das für höchstens 3 Jahre Zahldauer. Dann sollen die Leistungen für pflegende Angehörige gestärkt werden. Und ein dritter Punkt ist auch noch, Pflegekräfte sollen besser bezahlt werden. 6 Milliarden Euro. Und das klingt erstmal wenig. Das Entscheidende ist aber, glaube ich, dass es aus dem Bundeshaushalt kommen soll, nämlich Steuergelder für die Pflege. Das ist doch schon etwas grundsätzlich Neues, wenn auch nur in einem sehr, sehr kleinen Umfang.
Es ist was grundsätzlich Neues. Ich begrüße die Initiative von Spahn sehr als Einstieg in eine wirklich gute und große Reform. Wir müssen sehen, die Pflegeversicherung war eine Großtat, aber sie reicht hinten und vorne nicht. Die Pflegeversicherung klingt erstmal so, als ob sie die Kosten in toto übernehme. Macht sie ja gar nicht. Ich mache mal eine kleine Rechnung auf. Nicht in München, nicht in Berlin, sondern ein Altenheim in Mönchengladbach. Da zahlt jemand, der da mit Pflegestufe 2, also noch einigermaßen rüstig, wie man sagt, drin wohnt. Er zahlt 670 Euro für die Unterkunft. Er zahlt 520 Euro für Essen und Trinken. Er zahlt eine sogenannte Ausbildungsumlage von 160 Euro. Er zahlt Investitionskosten für das Heim, dass das ausgebaut wird, dass es renoviert bleibt, von 560 Euro und 1950 Euro für die Pflege. So, zusammengerechnet 3.860 Euro. Davon zahlt er selber 3.100 Euro aus den eigenen Mitteln. Und die Pflegeversicherung zahlt nur einen kleinen Teil, nämlich 770 Euro. Den Rest des blanken Pflegens, also Medikation und Windeln wechseln, die Betreuung, all das muss er selber zahlen. Und hier ist, glaube ich, die Initiative von Spahn der Einstieg dahin, die Pflegeversicherung zu einer Vollversicherung zu machen. Dass wirklich wenigstens die Pflegekosten ganz bezahlt werden.
Aber dann ist es ja wirklich nicht mehr als ein Einstieg tatsächlich.
Es ist nicht mehr als ein Einstieg. Es spart ja momentan 86 Euro. Das sind die Einsparungen, die der Pflegebedürftige nach dem Modell Spahn kriegt.
Das ist dann gut verpackt, aber eigentlich nicht viel. Traut sich Spahn nicht mehr?
Es ist nicht viel, aber es ist der Versuch einzusteigen. Er hat ja selber von seinen eigenen bisherigen Linien Abstand genommen. Bislang, noch vor einem Jahr, war er weit weg davon. Deswegen begrüße ich es ja, zu sagen, hier in meiner Formulierung, es sind Ehrenschulden der Gesellschaft, um die es geht. Hier sind die Menschen, die ein Leben lang gerackert haben, die eine ordentliche Rente beziehen. Und mit ihrer Rente, wenn sie 1700 Euro Rente haben, können sie mit dieser Rente die Heimkosten nicht zahlen. Das ist ein Skandal, ist ein gesellschaftlicher Großskandal. Und die Alten müssen Angst davor haben, ihren Kindern, ihren Angehörigen auf der Tasche zu liegen. Und ich denke, der Satz, der viel zitierte Satz des Grundgesetzes, der Eingangssatz, der Hauptsatz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Er gilt in den Alten- und Pflegeheimen oder er muss in den Alten- und Pflegeheimen so gelten wie an einem kaum einem anderen Ort sonst. Die Menschen dort brauchen Hilfe, die brauchen Pflege, sie brauchen würdige Betreuung.
Aber das, wenn wir reden jetzt von 6 Milliarden Euro aus Bundesmitteln. Wenn wir sagen, das ist ein Einstieg, die Frage ist ja, wie hoch soll das irgendwann gehen? Und muss nicht irgendwo auch ein Punkt sein, wo jeder privat auch etwas für seine Pflege tun muss?
Das macht er ja jetzt auch schon, indem er in die Pflegeversicherung einbezahlt.
Aber das reicht ja hinten und vorne.
Das reicht hinten und vorne. Wie soll denn ein normaler Mensch bei einem normalen Einkommen diese Kosten zahlen? Die liegen ja in München zum Teil in einem Münchner Heim bei fast 5.000 Euro. Wie sollen die bezahlt werden? Da muss der Steuerzahler herangezogen werden. Da muss die Gesellschaft und die Politik sagen, da müssen wir einen Schwerpunkt setzen. Wir sind, wir haben es vorher gesagt, eine alternde Gesellschaft. Wir haben das Problem nicht richtig zur Kenntnis genommen bisher. Und eine Kultur, die die Lebenszeit ja ganz wunderbar verlängert hat, hat auf die Fragen, die sich daraus ergeben, noch nicht die richtigen Antworten gefunden. Und das reicht ja nicht, die Alten in Corona-Zeiten einfach als Risikogruppe zu betrachten und sagen, da machen wir jetzt die Rollos runter und alle tragen Mundschutz und dann passt die Geschichte schon. Die Gesellschaft muss die Kraft und das Konzept haben, um die Alten in Würde, alt und ein alter Ausdruck, der aber sehr schön ist, lebenssatt werden zu lassen. Und lebenssatt heißt, ist ein anderes Wort für Wohlergehen. Und dieses Wohlergehen muss finanziert werden. Das gehört zu den Grundaufgaben einer Gesellschaft. Da muss man nicht das vierte Gebot zitieren, dass man Vater und Mutter ehren soll. Aber es gilt in einer Gesellschaft ja auch Dankbarkeit zu zeigen. Und ich denke schon, man sagt ja oft, Kinder sind unsere Zukunft. Es ist schon richtig. Aber auch die Alten sind unsere Zukunft, denn unser aller Zukunft ist das Alter. Und wenn es jetzt darum geht, hier vernünftige Regelungen zu treffen und richtige Schwerpunkte zu setzen, sorgen wir auch für uns selber und für eine verträgliche Gesellschaft, die die Alten nicht abschreibt.
Es war in Berlin heute, vor allem in Berlin-Mitte, eine laute Nacht, weil mehrere hundert Linke Demonstranten durch die Stadt gezogen sind, Autos demoliert, Schaufenster eingeschlagen, Polizisten angegangen. Es war eine Reaktion auf das, was gestern Morgen hier passiert ist, nämlich die Räumung der Liebig 34. Das ist 30 Jahre lang ein besetztes Haus gewesen, jetzt nicht mehr. Folgendes hat der Polizeisprecher gestern zu dieser Räumung gesagt.
Wir waren aber darauf vorbereitet, dass entsprechende Barrikaden errichtet werden, Hindernisse. Da sind wir entsprechend mit technischem Gerät vorgegangen, unter anderem Kettensäge, Trennschleifer und Ähnlichem. Haben uns dann Zutritt verschafft und haben uns dann von Etage zu Etage vorgearbeitet, was durchaus anspruchsvoll war, weil in dem Objekt noch weitere Hindernisse geschaffen wurden, die wir auch erst einmal überwinden mussten.
Es gibt Kommentare, die sagen, das war im Endeffekt ein Haus, da haben Gewalttäter gewohnt, die haben ihre Nachbarschaft drangsaliert. Viele aus der linken Szene sagen, das war ein Projekt gegen Gentrifizierung und zum Schutz von Minderheiten. Was war es? War es vielleicht beides?
Vielleicht war es beides. Jetzt bin ich niemand, der Randale begrüßt und sagt, es ist gut, wenn da Pflastersteine fliegen und Polizisten attackiert werden. Das ist sicherlich nicht gut. Das sind auch Straftaten. Das kann Landfriedensbruch sein. Aber man muss die Geschichte sehen, die dahinter steckt. Es ist die Geschichte einer Immobilienpolitik, einer Vermietungspolitik in Berlin, die wirklich jahrzehntelang ungut war und ist. Und ich gebe ja den Kulturleuten wie Frau Jelinek und dem Philosophen Eribon und anderen recht, die gesagt haben, Leute, ihr könnt nicht bloß immer Berlin feiern als die Weltstadt, die alternativ ist und wo es irgendwie Besonderheiten gibt und wo das alternative Leben tobt. Aber alle Städten, in denen dieses alternative Leben tobt und lebt, zumachen. Und genau das ist in Berlin passiert. Diese Liebigstraße 34 war eine der letzten Symbolstätten dieser alternativen Kultur. Als ich in der Einheitszeit zum ersten Mal länger in Berlin war, gab es in Mitte des Tacheles
ein riesiger Komplex,
alternative Kulturszene, wo jemand, der aus dem gesitteten Mönchen kommt, erstmal mit großen Augen vorbeigelaufen ist, ein bisschen unbehaglich, aber doch fasziniert von dem, was da möglich ist. Es ist mittlerweile weg, es sind 300 Eigentumswohnungen dort gebaut worden, ein Ladenzentrum, das Übliche. Wegen der Eigentumswohnungen und des Ladenzentrums fährt kein Mensch nach Berlin. Und der Ruf Berlins lebt nicht davon. Er lebt von der Alternativität, er lebt davon, dass hier die Kunstszene in anderer Weise brodelt als anderswo. Und das wird mit solchen Aktionen auch kaputt gemacht. Natürlich ist es jetzt nach 30 Jahren verkorkster Politik zu spät. Man hätte früher eingreifen sollen als Politik. Aber hier hat eine Immobiliengruppe besetzte Häuser und sonst irgendwie Häuser in unklarer Lage gekauft, gefördert von den Fördergeldern des Senats. Und das ist ungut. Man muss auch sehen, da ist etwas Symbolhaftes dafür, dass die Wohnungssituation desaströs ist in den Großstädten. Dass die Zahl der Sozialwohnungen massiv zurückgegangen ist, dass viel zu wenige Wohnungen gebaut werden, dass es zu wenig bezahlbares Bauland gibt. Insofern ist so ein Objekt wie Liebig 34 auch ein Symbol dafür, dass die Neuordnung des Bodenrechts nicht gelingt. Für die jemand so seriös, er war auch mal kurz regierender Bürgermeister in Berlin, wie Hans-Jochen Vogel, vor ein paar Wochen verstorben, immer gekämpft hat, Reform des Bodenrechts. Es darf der Grund und Boden nicht so teuer werden. Und hier ist unendlich viel falsch gemacht worden. Eine Stadt muss anders funktionieren als eine Wette auf Schweinehälften.
Aber und gleichzeitig, Herr Brandl, gibt es ja trotzdem keine Rechtfertigung für Selbstermächtigung, oder?
Das ist keine Rechtfertigung, es ist eine Erklärung dafür, dass unendlich viel schiefgelaufen ist. Hier wurde eine Wohnsituation, hier wurden die Schwierigkeiten bei der Wohnsituation im Mietmarkt nicht richtig gesehen. Das rechtfertigt nicht, Polizisten anzugreifen. Das rechtfertigt nicht Randale. Aber wenn ich Ursachenbekämpfung betreiben will, dann muss ich diesen unglaublich angespannten Wohnungsmarkt sehen und die Devise im Kopf haben, eine Stadt, zumal Berlin, die Hauptstadt Berlin muss ein Gemeinwesen bleiben. Sie darf nicht die Goldgrube für Spekulanten sein. Und hier hat man das Gefühl, es geht um Spekulantentum. Und es lohnt sich, für ein gutes Gemeinwesen zu demonstrieren. Nicht mit Randale, nicht mit Pflastersteinen, aber für dieses Gemeinwesen zu demonstrieren. Und wenn es dann zu Ausschreitungen kommt, muss man sich auch als Politiker, der die Polizei unterstützt, selber an der Nase fassen und fragen, was haben wir in den letzten Jahrzehnten wohnungspolitisch falsch gemacht.
Aber gleichzeitig muss man dann auch noch einmal sagen, bei all diesen Entwicklungen, die Sie richtig skizzieren, dieses ist ein einziges Haus. Und auch da muss man noch sagen, es gibt einen Investor, der hat ein Recht, mit seinem Haus zu machen, was man will. Und man sieht ja auch, dass der Widerstand, der war groß angekündigt, so groß ist er nicht gewesen. Dass vielleicht dieses Thema Hausbesetzung, dass die Hochzeit höchstwahrscheinlich vorbei ist.
Ja, es ist vorbei, weil mit vielen anderen besetzten Häusern sind ja vernünftige Regelungen getroffen worden. Und ganz so ist es ja auch nicht, dass jeder Eigentümer machen kann mit seinem Eigentum, was er will. Eigentum verpflichtet, steht im Grundgesetz. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Und dieses Wohl der Allgemeinheit muss von Investoren und von der Politik geachtet werden. Und wie das geht, das ist vielleicht die Aufgabe der letzten Monate.
Herr Brandl, vielen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind.
Ich danke, hat Spaß gemacht. Ein schönes Oktoberwochenende.